Ja, wie ihr schon gemerkt habt, wir befinden uns mitten in der Sommer- und Urlaubszeit. Viele fehlen und damit ist auch unser Gottesdienst ein klein wenig spartanischer, denn auch ein Gottesdienst, auch hier bei uns in Rastatt, lebt ja von vielen verschiedenen Leuten, Mitarbeitern, die auch viel im Hintergrund sich mühen. Und wenn die eben nicht da sind, dann wird auch unser Gottesdienst magerer. Magerer natürlich vom Umfang des Programms, aber er sollte nicht magerer werden vom Inhalt her. Die Predigt heute Morgen, die wollen Robin, Weil und ich uns teilen. Es ist ein Versuch, habt Gnade mit uns, also legt nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Wir beide haben Anfang der Woche miteinander überlegt, ob es denn ein wichtiges Thema gibt, das für uns heute Morgen von Bedeutung sein könnte, für uns alle hier aus der Stadt. Und Robin kam der Gedanke, und ich bin froh, Robin, dass wir dieses Thema miteinander anpacken dürfen. In dem Lied haben wir gesungen, gerade vorhin, lass mich an dich glauben. Du darfst die erste Folie einblenden, genau, Mischa. Das Predigtthema heute Morgen ist von einem Sprichwort abgeleitet. Wer glaubt, der wird, was wird der? Selig. Ich weiß, dass viele Deutsche das mit so einem hochgezogenen Mundwinkel, mit so einem herabwertenden Lächeln sagen. Ja, wer es glaubt, der erzähle ich. So nach der Devise, das muss man schon glauben, das hat mit Wissen und mit nichts zu tun. Das ist etwas, was Richtung Science Fiction, Richtung Märchen ist, aber so wirklich fürs Leben braucht man das nicht. Wir haben dieses Thema genommen, wer glaubt? Die Bibel sagt in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also da hilft auch kein deutsches herabsitzendes Lächeln. Das können wir dann vor Gott vergessen. Wenn Gott selber so gesagt hat, dass das, was er sucht und was er will und was vor ihm einzig und allein Bestand hat, echter, wahrer Glaube ist. Da sollten wir vielleicht ganz neu zur Schule gehen und von Gott persönlich lernen, ja, was ist denn dann Glaube, echter Glaube? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Die Bibel hilft uns weiter. In diesem gleichen Kapitel in Hebräer 11, Vers 1, da steht nämlich, was Glaube ist. Da heißt es, was ist denn der Glaube? Antwort, der Glaube ist eine Wirklichkeit. Oder man kann das auch anders übersetzen, eine Grundlage. Eine Wirklichkeit oder eine Grundlage dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Da sind Dinge unsichtbar, die sind nicht fassbar, die sind nicht greifbar. Ich kann das keinem anderen in die Hand drücken, aber ich bin überzeugt davon. Und überzeugt sein heißt für mich persönlich, wenn ich daran glaube, das ist dann so. Kurzes Beispiel. Meine Frau ging letzte Woche zu Aldi in Hügelsheim und sie war total überzeugt, dass im Aldi in Hügelsheim ein Kühlregal steht und dass in dem Kühlregal Wurst und Käse und Joghurt und Milch zu finden ist. Das war bis jetzt immer so. Sie hat immer wieder diese Erfahrung gemacht, dass wenn man zu Aldi geht, dass man dann diese Sachen findet und kaufen kann. Also ging sie wieder zu Aldi. Sie hat gehofft, sie hat geglaubt, sie war überzeugt. Und sie kommt zu Aldi und das Regal ist leer. Ja, das war deshalb leer, weil die Kühlung ausgefallen war. Da hat sich ihr Glaube nicht bestätigt. Das hat tausendmal geklappt und einmal nicht. Das heißt, sie hat einmal vergeblich geglaubt. Einmal war die Hoffnung für die Katz. Da hat sie zum Aldi nach Rastatt fahren müssen. Da konnte man dann wieder glauben. Nein, da konnte man wieder einkaufen. Glaube. Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir Menschen, wir haben ganz viel mit unsichtbaren Dingen zu tun. Oft jeden Tag. Und deshalb müssen wir glauben. Ob sich das dann bestätigt, was wir geglaubt haben, das ist dann die andere Seite. In dem Lied, das wir gesungen haben, lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Abraham hat etwas geglaubt. Er hat nämlich geglaubt, dass Gott Tote auferwecken kann. Gott kann tote Menschen lebendig machen. Das glaubte er. Sein Bruder hat das vielleicht nicht geglaubt. Seine Frau hat das vielleicht nicht so geglaubt wie er, aber er hat es geglaubt. Und deshalb war er bereit, diesen einen Schritt zu gehen, den Gott von ihm wollte. Leg deinen Sohn auf den Altar. Menschenopfer, Gott. Gott wollte ihn nur testen. Gott wollte keine toten Helden haben. Gott wollte keine Selbstmörder haben oder Kindsmörder oder wie auch immer man sie da nennt. Aber Gott hat diesen Glauben von Abraham gesehen und hat diesen Glauben getestet. Gerhard, du hast uns ein schönes Beispiel erzählt von diesem jungen Mann im Zug mit dem Kicker. Der konnte erst nicht glauben, dass Gott auch durch den Kicker reden kann. Das ging irgendwie gegen seine Logik. So redet Gott doch nicht. Aber als er dann endlich geglaubt hat, da hat er die Erfahrung gemacht, jawohl, Gott hat gesprochen. Und Gott hat den Kicker benutzt, um mich auf eine Bibelstelle hinzuweisen, die wichtig ist und aus der ich etwas lernen kann. Glauben. Wir als Christen sind ja zutiefst überzeugt, dass Glaube der Kern von was ist? Der Kern von unserem Christsein. Wir sind Christen, weil wir glauben. Wer nicht glaubt, ist kein Christ. Oder wer nicht an Jesus glaubt, ist halt auch ein Gläubiger, aber ein muslimisch Gläubiger, ein buddhistisch Gläubiger, ein hinduistisch, ein atheistisch Gläubiger. Der glaubt nämlich an gar nichts, also glaubt er auch an was. Glaube. Wisst ihr, der Glaube, den ich hatte, der hat die letzte Woche dahin gereicht, dass ich dachte, dass die Post rechtzeitig kommt und den Gemeinderundbrief für die nächsten 2 Monate mitbringt. Mein Glaube wurde enttäuscht. Er ist in Druck gewesen, er ist auch schon verschickt worden, aber er kam noch nicht bei mir an, deshalb könnt ihr auch noch keine Gemeindebriefe in den Händen halten. Tut mir leid. Mein Glaube war zu kurz, vielleicht auch meine Vorbereitungszeit. Ich habe noch am Dienstag auf einen Termin gewartet, der wichtig war, der da rein muss und deshalb hat es länger gedauert als gewöhnlich. Ich möchte gerne noch ein paar weitere Bibelstellen mit euch ansehen, wo es um Glauben geht. Und zwar Glaube, der selig macht, ja, aber es ist dieser echte Glaube, der uns in den Himmel bringt, der uns zu Gott bringt, aber dieser Glaube hat noch eine andere Dimension. Wer glaubt, wird selig, wer glaubt, wird tätig. Römer 3, Vers 22 bis 24. Und ich lese diese 3 Verse nach 2 verschiedenen Bibelübersetzungen, damit wir besser verstehen, was hier gemeint ist. Römer 3, Vers 22 bis Vers 24. Da heißt es, Gottes Gerechtigkeit ist aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Es sind diese Verse gewesen, die unseren wohlbekannten Dr. Martin Luther auf die Spur gebracht haben. Nächstes Jahr feiern wir Reformationsjubiläum hier in Deutschland. Wir feiern damit auch Glauben, dass da jemand war, der diesen echten Glauben entdeckt hat durch die Bibel, durch das Lesen von Bibelversen, wo er endlich verstanden hat, was dieser Glaube eigentlich ist, nämlich umsonst. Dieser echte Glaube, den wir brauchen, damit wir richtig glauben, in Bezug auf Gott, ist umsonst. Gottes Gnade, Gottes Geschenk ist es. Ich lese das nochmal nach Hoffnung für alle. Da heißt es dann so, Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Wir erinnern uns an den ersten Bibelvers. Ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Ja, und hier lesen wir im Römerbrief, das Einzige, was Menschen aufweisen könnten, um Gott zu gefallen, was ist? Glaube. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Ich finde das wunderschön, dass das so ist. Ich glaube das. Wenn ich das anders glauben würde, sprich wie unsere katholischen Glaubensgeschwister, wenn man das so sagen kann, sie glauben aber anders an diesem Punkt. Sie glauben, dass sie durch viele gute Werke, durch manches Sakrament, durch manche heilige Handlung ihr Leben vor Gott ins Reine bringen können. Dass Gott sich darüber freut und daran gefallen hat. Die Katholiken lehnen ja ein Stück weit Martin Luther und damit die Reformation ab. Diese Erkenntnis, nein, die Bibel selber sagt, es ist Glaube allein. Wir können da nichts hinzutun aus unserer eigenen Leistung. Kein Mensch ist von sich aus so gut genug, dass er irgendetwas Gott geben könnte, worüber Gott sich freut. Es ist irgendwie enttäuschend, aber es ist irgendwie auch gut, weil das sagt, dass wir alle gleich sind. Da ist auch unter uns keiner besser wie der andere. Nur weil ich heute Morgen hier vorne stehe, bin ich nicht besser als ihr. Ich habe die letzte Woche auch gestöhnt über die schwüle Luft und mich geärgert über den Autofahrer vor mir und war mit meiner Frau vielleicht nicht immer ehrlich und so weiter. Es ist kein Mensch besser als der andere, vor Gott nicht. Und deshalb gibt es nur einen Weg. Und dieser eine Weg heißt echter, wahrer Glaube an Jesus. Römer 3, Vers 28. Also steht fest. Ich bin gespannt, was? Nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern aufgrund des Glaubens. Der Römerbrief ist eine Fundgrube an Glaubensschätzen. Genau da hat Luther diesen wahren, lebendigen Glauben an Gott gefunden. Wo er vorher versucht hatte, sich durch ein Klosterleben, durch ein Mönchsleben den Himmel zu verdienen, ein besserer Mensch zu werden. Und er hat gemerkt, das kann es irgendwie letzten Endes nicht sein. Damit kann Gott nicht zufrieden sein. Ich bin durch und durch ein Sünder, auch wenn ich ins Kloster gegangen bin. Und dann liest Luther hier im Römerbrief, nicht wegen meiner guten Taten, sondern wegen meines Glaubens. Römer 5, Vers 1, falls ihr es immer noch nicht glauben wollt, Römer 5, Vers 1, da steht, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also all das, was Gott uns schenken möchte durch Jesus, auch Frieden, bekommen wir erst durch Glauben. Der kommt nicht einfach so hereingeflattert, sondern durch Glauben. Ich habe jetzt das Pferd von der einen Seite aufgezäumt. Ich habe jetzt gezeigt, dass es der Glaube ist, nicht die Tat, nicht die Werke. Das, was uns evangelische Gläubige so ausmacht. Weil wir sagen, wir sind zu Recht evangelisch, die Bibel sagt es so. Wir glauben, dass durch Glauben allein, nicht durch Werke, ein Mensch vor Gott gerecht wird, in den Himmel kommt, ewiges Leben hat, Vergebung seiner Schuld und auch ein Christ ist und damit auch hier auf der Erde schon ein Leben leben kann, wie es Gott gefällt. Ich möchte jetzt das Zaumzeug des Pferdes auch von der anderen Seite aufzäumen. Und diese Diskussion kennen die Theologen sehr gut und vielleicht auch manche von uns. Diese Diskussion, aber was ist echter Glaube? Was ist echter Glaube? Wir lesen nämlich in Jakobus, im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 22, leicht zu merken, Jakobus 2, Vers 22, du siehst, dass der Glaube mit seinen Taten zusammenwirkt und der Glaube aus den Taten vollendet bzw. vollkommen wird. Hoffnung für alle, sagt es so, hier wird ganz deutlich, bei ihm, also bei dem, der glaubt, gehören Glaube und Tun zusammen und erst durch sein gehorsames Handeln wurde sein Glaube vollkommen. An dieser Stelle möchte ich eine kurze Pause machen, ein bisschen durchatmen mit euch gemeinsam und möchte mir diesen Gedanken so ein klein wenig auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben vorher gelesen, klar und deutlich im Römerbrief, es ist Glaube, nicht die Werke. Und jetzt lesen wir im Jakobusbrief, also Glaube ohne Werke geht nicht. Wie passen diese beiden Sachen zusammen? Ja, da muss ich ja doch Werke tun. Das, was manchmal wie ein Widerspruch klingt, wo wir sagen, aha, das ist ja genau der Kampf zwischen evangelischen und katholischen. Nein, ist es nicht. Es ist eine wunderbare Ergänzung. Der Jakobusbrief, er zeigt nur in der Fortführung der Definition von Glauben, was Glaube tatsächlich bedeutet. Der Jakobus sagt nicht Glaube und Werke, sondern der Jakobus sagt, echter Glaube hat automatisch Werke. Wenn ein Glaube sich Glaube nennt, aber keine Werke hat, ist er kein Glaube. Kein echter Glaube in Bezug auf Gott. Dann glaubt man irgendwas, aber falsch. Es gibt ja dieses weitläufig unter Christen kursierende Beispiel mit dem Regenschirm. Du glaubst, dass morgen regnen wird und gehst aber morgens früh aus der Tür ohne Regenschirm. Ja, was für ein Glauben hast du? Wenn du es tatsächlich glauben würdest, dann gehst du mit Regenschirm. Dann äußert sich der Glaube in der Tat. Und es gibt viele Sachen in unserem Leben, wo wir manchmal sagen, wir glauben, aber wir tun es nicht. Wir glauben nicht wirklich dran und man sieht es. Es gibt Leute, die behaupten, ich glaube nur, was ich sehe. So ein Quatsch. Dann müsste man zu Hause bleiben. Da darf man sich nicht auf die Straße raustrauen. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht sehen und wir glauben sie trotzdem und sie stimmen. Wenn wir eine dunkle Wolke aufziehen sehen, dann glaube ich ganz fest daran, dass da ein Gewitter kommt oder ein Regen. Vielleicht nicht genau hier drüber, aber vielleicht ein paar Meter weiter. Woher kommt dieser Glaube? Dieser Glaube kommt aus der Erfahrung. Wir, die wir älter sind und erwachsen sind, wenn es mal unter 0 Grad geht im Winter und da kommt eine dunkle Wolke auf, wir glauben, dass es schneien wird. Ein Kind, das das zum ersten Mal erlebt, das glaubt es noch nicht. Da können wir lang was sagen als Eltern. Du, es schneit bald. Papa, wie schneit es? Ja, es schneit, es ist Minusgrade draußen, es ist kalt. Und dann sehen sie es und erleben es und auch ihr Glaube beginnt zu wachsen an Schnee. Oh, wir glauben, dass es im Winter schneit. Und jetzt erleben wir es auch. Jedes Mal, wenn wir eine Flasche zum Mund führen oder ein Glas mit Fanta, Cola, Mineralwasser, dann glauben wir, dass da drin etwas gesundheitlich Gutes ist. Etwas, was unseren Durst löscht. Kein Gift, kein Benzin, kein sonst irgendwas. Sonst müssten wir jedes Mal einen Test machen. Riecht aber komisch heute. Macht ja keiner von uns, oder? Wir nehmen die Flasche, wir nehmen das Glas und runter damit. Wir glauben, dass da drin das ist, was wir denken, dass es ist. Also echter Glaube, die Bibel sagt das immer wieder, echter Glaube ist ein Glaube, der automatisch Taten hat. Automatisch. Und ich weiß, jetzt kommen die versierten Theologen unter uns und sagen, ja Paul, aber da gibt es doch den Schächer am Kreuz, diesen einen Mann, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Was konnte der noch tun? Der konnte ja nichts mehr tun. Der hat sich ja quasi am Kreuz bekehrt, da wurde er gläubig. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und tu schnell noch was Gutes. Lass dich noch schnell taufen. Nein. Aber wisst ihr, was seine Tat war? Seine erste und auch einzige Tat vielleicht, die sich mit diesem lebendigen Glauben verbunden hat, war, dass er geglaubt hat. Dass er sagt, Herr, erbarm dich meiner. Ich weiß, du bist das Leben. Ich weiß, du bist der Sohn Gottes. Mit dir will ich im Himmel sein. Ich will nicht verloren gehen. Ich bin ein Schurke, ich habe Schlimmes getan. Deshalb bin ich hier gekreuzigt worden. Und da stimmt es dann wieder, was wir evangelischen Christen sagen, dass es der Glaube ist und nicht die Werke. Es ist dieser Glaube, der im Herzen drin stattfindet. Mit dem Herzen wird geglaubt, nicht mit dem Verstand, nicht mit den Händen und mit den Füßen. Aber wenn es im Herzen geglaubt ist, dann wird unser Verstand und unsere Hände und Füße automatisch mitkommen. Und wenn sie das nicht tun, dann ist es kein Glaube. Dann glaube ich das nicht wirklich, dann sage ich das vielleicht, aber ich lüge. Denn wenn ich wirklich glauben würde, dann würde ich mich danach richten. Dann würde mein Leben das zeigen. Ich möchte jetzt am Ende meiner Ausführungen über echten Glauben Beispiele zeigen, und zwar Beispiele aus der Bibel, aus einem Glaubenskapitel, und zwar aus dem Hebräerbrief Kapitel 11. Das ist ja das Kapitel der Glaubenshelden. Und diese Glaubenshelden, sie sind ganz einfache Menschen gewesen, so wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Sie waren genauso Sünder, wie wir das auch sind, Versager, aber sie sind Beispiele dafür, dass sie wirklich echt an Gott geglaubt haben. Mit einem echten Glauben. Und dieser Glaube, den sie hatten, wer glaubt, wird tätig. Dieser Glaube hat sich durch Taten ausgedrückt, durch ihr Leben. Das konnte man, irgendwo konnte man das sehen, spüren, greifen. Im Hebräerbrief Kapitel 11, da lesen wir, durch Glauben. Durch Glauben Abel brachte Gott ein besseres Opfer dar als sein Bruder. Schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte sehen wir zwei Brüder, einer glaubt und einer glaubt nicht. Getan haben sie beide das Gleiche, sie haben beide ein Opfer gebracht. Von dem, was man gesehen hätte, hätte man gesagt, oh, die sind doch beide gläubig, gehen ja beide zum Gottesdienst. Geben beide ihr Geld, Spenden für die Kirche, sind pünktlich da und so weiter. Sie haben beide geopfert. Aber die Bibel sagt, warum war das eine Opfer besser? Es war deshalb besser, steht hier in Hebräer 11, weil Abel durch Glauben Gott dieses Opfer gebracht hat. Es musste Glauben dazu. Ohne Glauben war es für die Katz. Und sein Bruder, der Kain, hätte ja auch glauben können. Aber er wollte nicht. Er wollte lieber seinen Bruder umbringen und ihn aus dem Weg schaffen und hat gemeint, dass dann die ganze Geschichte gegessen ist. Und was dabei rauskam, furchtbar. So geht es auch uns Menschen manchmal mit echtem Glauben. Auch bei uns in der Gemeinde. Da glaubt einer und was tun wir? Anstatt sagen, ach, das möchte ich auch gerne, sagen wir, ja, also ich weiß nicht. Also, ob man das wirklich so machen kann? Außerdem, wer weiß, wie der es gemeint hat? Neid, Missgunst, Hass, weil einer wirklich Gott glaubt und ihm vertraut. Durch Glauben lebte Henoch ein Gott wohlgefälliges Leben. Auch von diesem Henoch, der wirklich lange Jahre gelebt hat, wird nicht gesagt, dass er ein Mensch ohne Sünde war. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, war er es nicht. Aber durch Glauben hat auch er ein Leben gelebt, an dem Gott sich gefreut hat. Wisst ihr noch den ersten Vers? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Warum hat er Gott gefallen? Weil er geglaubt hat. Ich stelle mir das schön vor, wenn am Sonntagmorgen oder auch unter der Woche die lieben, heiligen, Gläubigen hier aus Rastatt alle so hier zur Gemeinde zusammenkommen. Und dann sieht Gott von oben auf seine Landkarte. Und das ist wie bei Google Maps. Da sieht man diese Punkte mit Interesse, gell? Da leuchten so verschiedene Pünktchen auf. Die sind wichtig. Und jeder einzelne von denen ist so ein gläubiger Christ. Ein Licht, das auf dem Berg leuchtet, das die Menschen sehen können. Und Gott freut sich und sagt, guck mal, die gehören alle mir. Die leben alle für mich. Huh, blink, blink, da sind noch ein paar aufgeblinkt. Die sind neu dazugekommen. Was für eine Freude im Himmel. Die Landkarte wird voll. Der Himmel wird voll. Durch Glauben baute Noah 120 Jahre das Rettungsschiff, die Arche. Ich muss hier was bekennen. Ich bin ja gerne ein Holzwurm. Also ich arbeite sehr gerne mit Holz. Rudi, letzte Woche am Carport, das war wunderbar. Aber 120 Jahre, Tag für Tag, am gleichen Projekt, stelle ich mir öde vor. Und vor allem irgendwie so scheinbar sinnlos, denn wo ist denn da das Wasser? Und zweitens, da sind ganz viele Leute, die spotten alle, die sagen, du bist ja der verrückteste Vogel, den es überhaupt auf dem Planeten gibt, ein Schiff auf dem Trockenen zu bauen. 120 Jahre lang. Also so ein bisschen Spott vertrage ich, so eine Woche lang. Aber irgendwann wird es dann auch zu viel. Da denke ich, vielleicht bin ich ja wirklich ich der. Ich muss mich ein bisschen anpassen. Ich kann ja nicht ganz so extrem leben. Durch Glauben. Dieser Noah hatte irgendwie, würden wir sagen, einen Wahnsinnsglauben. Über 120 Jahre hat er gebaut und gebaut und gebaut. Hat sich's gelohnt? Allemal. Allemal. Total hat sich das gelohnt. Durch Glauben zog Abraham aus seiner Heimat fort und lebte als Fremdling, als ein Migrant. Nun, nicht alle Migranten, die nach Europa gekommen sind, sind durch Glauben zu uns gekommen. Aber vielleicht doch etliche. Vielleicht kamen wirklich etliche von ihnen durch Glauben zu uns, weil sie wussten, Gott schickt uns. Wir müssen ausziehen aus unserem Land, da wo wir eigentlich zu Hause sind, da wo wir gerne bleiben möchten. Es geht nicht mehr. Abraham, er zog aus seiner Heimat fort und er lebte als ein Fremdling. Auch wenn es schwierig ist, in unserer heutigen Zeit mit Fremdlingen richtig umzugehen, aber lasst uns immer wieder diese Frage in uns aufkommen: Herr, zeig mir, wer aus Glauben Fremdling ist. Und dann ist es mein Glaubensbruder, meine Glaubensschwester. Dann ist es nicht nur irgendeiner, der hier bei uns was von dem Sahnetorte abstauben will. Sondern dann ist es jemand, den auch wir nötig haben. Durch Glauben zeugte er Isaak im Alter von 100 Jahren. 100 Jahre alt und dann noch Kinder zeugen. Er hat es durch Glauben getan. Das klingt jetzt für die jungen Leute vielleicht komisch. Die würden sagen, naja, wenn man Lust hat und so weiter, dann kann man auch mit 100 Jahren noch. Da ging es nicht um die Lust, da ging es darum, dass der Abraham glaubte, dass er mit 100 Jahren noch ein Kind zeugen kann. Das war damals auch unmöglich. Deshalb hat er seine Frau gelacht, die hat nicht geglaubt. Zumindest erstmal nicht. Als es dann plötzlich hier gestrampelt hat, dann hat sie schon glauben müssen. Nicht mehr glauben müssen, dann war es klar. Durch Glauben. Durch Glauben war er ebenfalls bereit, diesen Sohn für Gott auf den Altar zu legen, ihn herzugeben. Das ist eine Frage, die ich mir auch als junger Vater stellen muss: Bin ich bereit, meine Kinder für Gott herzugeben? Ja oder nein? Und es tut weh. Und ich wünsche mir, dass ich jeden Tag neu mit Ja darauf antworten kann. Ja, ich möchte sie hergeben für Gott. Wenn Gott sie haben will, warum auch immer. Wir haben letzte Woche erst mitbekommen von einem Ehepaar aus Rumänien, das wir kennen. Die haben drei Mädels, wunderschöne Mädels. Und die mittlere Tochter mit 5 Jahren, die musste jetzt gehen. Die war todkrank und sie mussten sie hergeben. Bin ich bereit dazu? Durch Glauben traf Josef Vorsorge und verfasste ein Testament. Ich habe das ein klein bisschen auf heutige Deutsch übertragen. Es heißt in der Bibel, dass er Vorsorge getroffen hat in Bezug auf seine Gebeine, also auf seinen toten Körper. Er wollte nämlich nicht im Feindesland beerdigt werden, in Ägypten. Er wollte mit seinem Volk ins verheißene Land, nach Israel, und da wollte er beerdigt werden. Und er hat quasi ein Testament gemacht, hat gesagt: Ihr nehmt mich mit. Ich will nicht hier in der Erde begraben sein, ich möchte dort. Also wenn einer wirklich an Gott glaubt, dann darf er vorsorgen, dann sollte er vorsorgen. Sollte sich Gedanken machen, auch über das irdische Leben hinaus. Durch Glauben fürchteten sich Moses Eltern Jochebed und Amram nicht vor dem Befehl des Pharao und versteckten ihr Baby, anstatt es zu töten. Die Lage war sehr heftig. Alle Jungs ins Wasser. Keiner sollte überleben, weil der Pharao Angst hatte, dass da ein neues Volk entsteht, das zu mächtig wird. Was für ein verrückter Befehl. Ich denke nur an Erdogan. Wie kann man so verrückt sein? Kann man. Und das ganze Volk muss leiden. Aber sie haben geglaubt, dass Gott mit diesem Kind, dass es bewahren wird. Dass da irgendein Plan dahinter ist. Die Mutter macht ein Körbchen, sie legt es in Schilf. Gott, hier ist es. Ich kann es nicht beschützen. Du bist dran. Durch Glauben entschied sich Mose dann, lieber mit seinem Volk geplagt zu werden, anstatt als Sohn der Tochter Pharaos dem vergänglichen Genuss der Sünde zu frönen. Wörtlich heißt es hier, er hielt die Schmach des Christus für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Ich wiederhole das nochmal. Er hielt die Schmach des Christus für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Kurz auf seine Situation. Sein Volk, alle waren Sklaven und mussten von morgens bis abends eine Wahnsinns-Sklavenarbeit leisten. So schwer, dass sie nicht mal das Material bekommen hatten. Sogar das mussten sie sich erarbeiten. Und noch die gleiche Leistung bringen wie vorher. Der Pharao, der war ein unbarmherziger Despot. Der hat die ausgenommen bis zum geht nicht mehr. Und der Josef, der da am Königshof aufgewachsen ist, beste Bildung, bestes Essen, besten Luxus, er wählt, mit seinem eigenen Volk Schmach zu leiden. Er sagt, ich gehe, was habe ich gesagt? Ah, der Mose, genau. Er geht zu seinem eigenen Volk und sagt, der Königshof ist mir wurscht. Ich weiß nicht, ob ich das so gemacht hätte, muss ich ganz ehrlich sein. Stell dir vor, du hockst auf Mallorca, Infinity Pool, perfektes Essen, Cocktails noch und nöcher, für alles ist gesorgt, schwelgst in Geld und in sonst irgendwas, kannst dir alles leisten, was du willst. Und da sagt einer, hör mal, geh mal nach Baden, die brauchen dich da. Erfüll mal deinen Arbeitszoll hier bei Daimler am Band. Ich kann doch wählen. Warum sollte ich da in die alte Heimat? Was bringt mir das? Für Benz. Wisst ihr, diese Wahl, diese Entscheidung, die Mose getroffen hat, das war nicht einfach so. Aber es heißt auch hier, durch Glauben. Das war nicht sein Empfinden. Das war nicht, weil er dachte, naja, auf lange Sicht bringt mir das vielleicht mehr. Sondern es war sein Glauben, sein tiefer Glauben an Gott, dass er sagt, Gott, er darf über mein Leben bestimmen. Durch Glauben hielt er standhaft aus, als sehe er den unsichtbaren Gott. Dieser Mose, er war lange Jahre in der Wüste bei den Schafen. Ähnlich öde wie eine Arche bauen. Tag ein, Tag aus, nur Schafe, nur Wüste. Gestank, Hitze. Das ist nicht toll, in der Wüste Schafherde zu sein. Und er war es viele Jahre lang. Er hielt Stand, als sehe er wen, als wäre Gott daneben ihm. So hat er gelebt. Durch Glauben hat er dann das Passafest gefeiert und dem Todesengel keine Gelegenheit geliefert, die Erstgeborenen anzutasten. Aus dem Rückblick können wir sagen, er ist doch eigentlich völlig klar gewesen, dass die sich so verhalten mussten, ja. Dieses Festfeiern, wie Gott es gesagt hat, das Blut da an die Türpfosten streichen und so weiter. Aber das war damals zum allerersten Mal. Er hätte sagen können, was für eine verrückte Idee. Es soll von Gott sein, der Kicker. Ich mache es halt nicht ganz so. Ein bisschen was davon ist ja vielleicht gut, aber die bitteren Kräuter essen mit dem Stab in der Hand und fertig angeschut, das ist auch nicht bequem, ich setze mich lieber hin. Er hätte das Fest ja ein bisschen abwandeln können, dass es ein bisschen bequemer ist. Aber nein, er feiert das Fest so, wie Gott es verordnet hat. Und noch in der gleichen Nacht entscheidet sich dann das Schicksal über Leben und Tod. Hätte er nicht geglaubt, hätte es falsch gemacht und er wäre tot. Durch Glauben ging das Volk Israel trockenen Fußes durch das Rote Meer. Ein ganz schönes Bild für uns als Gemeinde. Hinter uns die Feinde. Bloß weg hier. Vor uns Gott, das verheißene Land, da wollen wir hin, jawohl. Aber irgendwie sind wir noch mitten in der Wüste und vor uns, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Wir haben keine Mitarbeiter. Kindergottesdienst fällt aus. Was für eine Schande am Sonntag. Gell? Das geht ja gar nicht. Und wie die sich benehmen und jene und überhaupt und wir alle. Und außerdem, warum macht der seinen Job nicht? Hätte es gemacht, dann... Und die Techniker, das sind die ganz Schlimmsten, nicht wahr, dahinter. Ja. Weil die kommen immer zu spät und dann passt es hier vorne nie und so. Und dann sagt Gott zu Mose, Mose, streck deinen Arm über das Meer, über das Wasser. Na, er sollte vorher noch etwas tun. Gehe mit den Füßen ins Wasser. Der hat gespürt, wie nass das Wasser ist. Und er wusste, was passiert, wenn man hier einfach weitergeht. Und da streckt er den Stab über das Wasser. Der Wind kommt und es teilt sich. Und es ist trocken. Ah, das ist schon gut. Da würde ich auch durchlaufen. Aber was ist mit dem Wasser? Bleibt das da, wo es steht? Oder kommt das? Und wie lange hält das? Hält das nur 5 Minuten? Und dann muss ein ganzes Volk da durch, ein ganzes Volk, alle, klein und groß, arm und reich, die Rechtsanwälte, die Advokaten, die Richter, die Könige, die Fürsten, die Maurer, die Handwerker alle miteinander, die Schüler, Studenten, Omas und Opas, im Rollator durchgeschoben durchs Tote Meer. Wisst ihr, äußerlich sind wir so verschieden, aber innerlich hatte jeder wahrscheinlich mit dieser Gefahr zu tun. Wird das halten? Vielleicht erwischt es mich. Der Mose, der ist ja ganz am Anfang, der ist ja schon fast draußen. Aber was ist mit mir? Und jeder von ihnen musste sich entscheiden. Gehe ich hier wirklich durch, nur weil alle durchgehen? Demokratie? Alle? Ist gut, was alle tun? In diesem Fall war es gut. Aber das Volk hätte sich spalten können. Die einen hätten sagen können, wie es ja oft der Fall war. Also wenn ihr gehen wollt, dann geht ihr. Aber wir gehen da nicht durch. Das ist uns zu heikel. Wir gehen lieber außen rum. Nein, alle miteinander, heißt es hier, durch Glauben. In diesem Moment haben wohl alle geglaubt. Vielleicht manche mehr, manche weniger. Aber sie haben alle geglaubt, dass sie da durchkommen. Und sie haben sich wahrscheinlich gegenseitig Mut gemacht in diesem Glauben. Das ist ein Bild für Gemeinde. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho. Und ich habe mir in Klammer dazu geschrieben, nicht durch das Riesentamtam, das sie gemacht haben. Nicht durch die Musik, die sie gemacht haben. Nicht durch den Lärm. Das sollten sie machen, ja. Das war Ausdruck ihres Gehorsams. Das war eine Tat, die sie tun sollten. Aber dass die Mauern eingefallen sind, das kam durch ihren Glauben. Das hat mit ihrem Herzen zu tun gehabt. Stellt euch vor, die hätten nicht geglaubt. Die wäre mit dem ganzen Tamtam rings herumgezogen und die Mauern wären stehen geblieben. Die würden heute noch da rumlaufen. Durch Glauben. Durch Glauben rettete die Hure Rahab ihr Leben, weil sie die Kundschafter aufgenommen hatte. Eine verachtete und verstoßene Frau, die ganz außen an der Stadtmauer lebte. Und aus Glauben tut sie was? Sie nimmt fremde Kundschafter auf. Ich stelle mir das schwierig vor, weil ich bin doch bis zu einem guten gewissen Grad ein rechter Bürger meines Landes. Also wenn jetzt hier irgend so ein Franzosenkundschafter kommt, gell, weil die Franzosen Deutschland einnehmen wollen, der hat nichts zu lachen bei mir daheim. Also den liefere ich gleich als Messer. Also da bin ich immer noch Deutscher. Aber diese Frau, die hat gemerkt, dass da Gott am Werk ist. Und sie hat gemerkt, dass diese Leute nicht einfach nur irgendwelche Kundschafter sind, sondern da möchte Gott etwas tun. Und wenn ich diese Leute nicht aufnehme und wenn ich gegen mein ganzes Volk handle, gegen meine ganze Stadt, autsch, das tut weh, dann werde ich am Ende selber noch tot sein. Und sie glaubt. Sie glaubt. Deshalb hat sie diese Leute aufgenommen. Sie hat etwas getan. Und ich möchte jetzt schließen mit dem Vers 32, Hebräer 11, Vers 32, da heißt es, und was soll ich noch sagen? Was soll ich denn noch sagen? Wie viele Leute soll ich noch anführen für Glauben? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben, Punkt, Punkt, Punkt. Und da kommt eine ganze Liste, was die noch alles gemacht haben. Durch Glauben. Robin, du bist dran.
So, jetzt mal, um wieder ein bisschen die Gehirnzellen nochmal anzustrengen, um wach zu werden, ein kleines Ratespiel. Ich habe jetzt hier ein paar Bilder und es wird jetzt immer weiter vergrößert und derjenige, wo weiß, was es ist, der ruft einfach mal rein, was es ist. Nee, keine Friedrich Schaller. Aber es... Also jetzt so langsam müsst ihr drauf kommen. Also, das ist dieses Foto hier. Es hat da jemand Koralle und auch Anemonenfisch dann reingerufen. Also das Richtige ist dieser Anemonenfisch. Und um jetzt da den Bogen zu spannen zum Thema, dieser Anemonenfisch, der lebt in so einer sogenannten Symbiose mit dieser, also der Clownfisch lebt in der Symbiose mit dieser Anemone. Das heißt, also der Clownfisch kann nicht ohne diese Koralle, ohne diese Anemone leben und kann auch nicht ohne ihr existieren. Um da jetzt den Bogen zu spannen, wie wir es jetzt hatten mit Glauben und Taten. Also die beide, also Glauben ist auch in Symbiose mit Taten. Also ein Glaube kann nicht existieren ohne Werke. Also aus Glauben resultieren Taten. Und dazu möchte ich euch jetzt gleich ein paar Beispiele zeigen. Also Paul hat das Beispiel gezeigt aus der Bibel und ich zeige jetzt gleich noch 3 Beispiele aus der Welt von heute. Jetzt zur Begründung aus eigener Erfahrung, warum jetzt, sagen wir so, Taten sehr wichtig sind. Also jeder von euch hat es vielleicht schon mal erlebt, man geht in eine andere Gemeinde, trifft andere Leute und man ist meistens nicht beeindruckt dadurch, dass die Leute viel reden können, sondern eher dadurch, was sie sind, dadurch, was sie getan haben. Also ich kenne es jetzt zum Beispiel, wo ich in einer anderen Gemeinde war, auf einer Freizeit, da war ich einfach imponiert durch die Leute, was sie getan haben, also wie sie auch ihre Gemeinde gepflegt haben. Und daran hat man eigentlich erkannt, was sie glauben. Also es waren meistens nicht die Worte, sondern die Taten halt. Eine andere Begründung wäre auch jetzt, dass man mit Taten viel eher Leute erreichen kann. Also Leute, die jetzt, sagen wir mal, in Not sind oder in Hilfe benötigen, man begegnet ihnen mit Barmherzigkeit. Dass man sie dadurch sehr gut erreichen kann, als zweite Begründung. Jetzt zu den Beispielen. Mein erstes Beispiel ist die Baptistengemeinde aus Berlin-Schöneberg. Die ist auch Mitglied in dem Bund, in dem wir auch sind, im Baptistenbund. Und diese Gemeinde imponiert sehr durch ihr Engagement in Berlin. Das erste von ihnen ist zum Beispiel, dass sie als eine Diakonie gegründet haben, die Immanuel-Diakonie, und in Berlin, auch in der Umgebung, ich glaube auch außerhalb von Berlin, viele Krankenhäuser betreiben und auch Arztpraxen. Also insgesamt 65 Stück. An so vielen Standorten, und da sehen wir jetzt eins von diesen Krankenhäusern. Und insgesamt beschäftigen sie 3000 Menschen. Also beeindruckend, finde ich, für eine Gemeinde. Also ich habe die Mitgliederzahl nicht genau rausbekommen, es sind vielleicht 500 Mitglieder, also jetzt kein vierstellige Anzahl an Mitgliedern. Das fand ich sehr beeindruckend. Und sie haben auch Seniorenheime und Einrichtungen für Suchtkranke. Und all diese Einrichtungen, die tun sie selber versorgen mit eigenen Dienstleistern. Also das ist beeindruckend, dass sie da auch praktisch schon ein riesiges Unternehmen als Gemeinde aufgebaut haben. Und ich finde es sehr imponierend, dass sie das in Berlin und so auf die Reihe bekommen haben und auch ja, dadurch halt ein Zeugnis dafür sind, was sie glauben. Als nächstes Beispiel habe ich diese Person hier. Ich glaube, die kennt keiner. Oder vielleicht kennt sie ja jemand, vielleicht wenn ich davon erzähle. Also die Person heißt Frank Jenner, wie es da steht, und er ist dadurch bekannt geworden, er ist aufgewachsen in Großbritannien, galt als sehr schwer erziehbar und kam dann zur britischen Marine. Und wie es halt so ist, dann hat er so seine Bestimmung gefunden, ja, Marine auf der See, dann war er so ein richtiger Seemann, ist halt um die Welt gereist, hat viel erlebt und ist dann irgendwann in Australien hängen geblieben. Ziemlich weiter Weg von Großbritannien nach Australien, und dann dort kam er dann auch zum Glauben. Mittlerweile durch die ganze Seefahrerei ist er auch, glaube ich, alkoholsüchtig geworden und auch spielsüchtig. Und als er dann durch die Straßen in Australien gelaufen ist, ist er eine Gruppe von ein paar Baptisten begegnet, die dort auf dem Weg waren zu einem Hauskreis. Und hat sie dann gefragt, ganz offen angesprochen, kann ich euch mal was zeigen? Er wollte das Würfelspiel, was er so gerne spielt, wollte denen zeigen. Dann haben die darauf geantwortet, ja, darfst du, aber auch nur, wenn wir dir etwas zeigen dürfen. Und dann kam es dazu, dass er durch diese Männer, die dort waren und auf dem Weg zum Hauskreis waren, zum Glauben kam. Die haben ihn dann da mitgenommen zum Hauskreis und er kam dann darauf zum Glauben. Und das Resultat war, dass er praktisch zum Glauben kam, war dann, dass er angefangen hat, hat er sich gefragt, wie kann er was tun. Und er hat es dann dadurch getan, dass er hergegangen ist, hat die Leute einfach mitten auf der Straße angesprochen. Also ich glaube, es wäre für euch komisch, wenn einer mitten auf der Straße durchkommt und fragt, darf ich Sie etwas fragen? Wenn Sie innerhalb von den nächsten 24 Stunden sterben, wohin kommen Sie? Himmel oder Hölle? Und diese Frage hat er sich vorgenommen, 10-mal am Tag Leute zu fragen. Also kann man sich vorstellen, wenn er jetzt einmal mehrere Jahre lebt, dass er dann ziemlich viele Leute damit belästigt hat oder vielleicht auch was Gutes für die Leute getan hat, dass er da sie dann dadurch zum Nachdenken angeregt hat. Ja, das war mein zweites Beispiel. Jetzt war ich ziemlich weit weg. Jetzt waren wir in Australien, in Berlin, ziemlich viele Kilometer. Aber wir müssen gar nicht so weit weggehen. Also jetzt zum Beispiel hier in der Gemeinde gibt es ja auch ziemlich viel zu tun, hier in Rastatt. Und hier gibt es ja auch viele positive Beispiele. Zum Beispiel Karl, der kranke Menschen und Trauernde besucht. Und ich weiß, dass das, ich habe es auch selber jetzt erfahren, dass es sehr, viel, sehr, sehr, sehr wichtig ist, wenn man das tut, oder wenn Leute in Not sind, dass man sie einfach besucht und einfach ihnen zeigt durch die Anwesenheit, dass man bei ihnen ist. Es tut sehr gut. Oder auch andere Personen wie Luisa, die zum Beispiel jeden Sonntag den Kaffee kochen. Ist nicht selbstverständlich, dass wir jetzt jeden Sonntag, also jetzt ist Sommerpause, aber vielleicht gibt es sogar Kaffee, ich weiß es nicht. Aber dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir halt das hier Kaffee trinken. Das sind so die Kleinigkeiten im Hintergrund, die man vielleicht schnell vergisst. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Wolfgang, der Finanzen regelt und dafür sorgt, dass hier überhaupt das Licht angeht, dass der Strom bezahlt wird, so Sachen. Oder auch ganz normale Gartenarbeiten, wie jetzt zum Beispiel, wenn Nico den Rasen draußen mäht, dass es hier nicht aussieht wie im Dschungel. Oder ja, auch der Chor, der hier singt, oder das Klavier, das sich nicht jeden Sonntag von selbst spielt. Also selbstverständlich sind das jetzt nicht alle Glaubenstäter hier in der Gemeinde. Es wäre jetzt auch zu lang, als alle vielleicht zu nennen. Aber es ist klar jetzt, dass wir alle dazu aufgerufen sind, zu tun, wenn wir glauben. Also ich kenne es zum Beispiel aus eigener Erfahrung, dass man so gern so, wenn man so irgendwas hört, zum Beispiel jetzt hier vorne predigen, ja, das macht der Paul schon, jetzt stehe ich hier selber und muss hier selber reden. Aber vielleicht kennt es auch jeder von euch, dass man das gerne abschiebt und so denkt, ja, das macht schon jemand anders, das wird schon klappen. Also ich kenne es von mir, dass man vielleicht manchmal so denkt und sich dann jetzt, vielleicht ertappt ihr euch auch selber jetzt dabei, dass ihr auch so gedacht habt. Abschließend, also zum Ende jetzt hin, möchte ich euch dazu aufrufen, euch Gedanken zu machen, wo wir aktiver werden können, hier in Rastatt als Gemeinde, und vielleicht können wir auch hier in Rastatt und dieser Nachbarschaft, ich weiß nicht, wie diese Nachbarschaft hier von uns denkt, ob wir als Gemeinde, als EFG Rastatt ein Vorbild sind für die Leute, ob wir sie dadurch anregen, über alles nachzudenken, über das Leben, über den Glauben, dadurch, wie wir halt sind, wie wir als Gemeinde auftreten und was wir auch tun. Weil ich denke, wir in Rastatt, wir zeigen dadurch, was wir glauben. Also ich denke, dass wir Leute mehr erreichen, nicht durch große Worte, sondern durch Taten. Also mich würde man dadurch eher erreichen, als wenn man mir Worte um die Ohren haut. Dazu möchte ich uns anregen, dass wir darüber nachdenken. Ja, das war's schon.